Es gibt eine lange Reihe von alarmierenden Nachrichten zur ökologischen Situation unseres Planeten. Es ist nichts Neues. Themen, die uns in der Vergangenheit beschäftigt haben, waren zum Beispiel das Ozonloch, das Waldsterben. Es gibt auch schon eine lange Reihe von Zukunftsszenarien zu globalen Umweltveränderungen. Unser globales Ernährungssystem ist einer der hauptsächlichen Treiber des Biodiversitätsverlustes. Ganz konkret kann man das auch in Zahlen abbilden. 86% der gefährdeten Arten weltweit befinden sich in diesem Zustand der Gefährdung durch Landwirtschaft. Also es gibt einen ganz direkten, belegbaren Link hier. Und das hat eben mit unserem Ernährungssystem zu tun. Landwirtschaft ist gleichzeitig auch ein Treiber von Klimawandel. Nach Angaben des sogenannten Weltklimarates, dem Intergovernmental Panel on Climate Change, wird etwa ein Viertel aller anthropogenen Treibhausgasemissionen weltweit durch die Land- und Forstwirtschaft und auch durch Landnutzungsänderungen, also zum Beispiel durch Umwandlung von Wäldern in Ackerflächen, verursacht. Grünlandgebundene Tierhaltung ist nicht der Normalfall, auch wenn wir uns die Kuh gern auf der grünen Wiese vorstellen. Das ist eben leider nicht die Realität, sondern die Tiere, von denen wir unsere Milch beziehen, von denen wir unser Fleisch beziehen, die stehen eben üblicherweise in Ställen. Diese Tiere werden nicht über die Beweidung ernährt, über Grünland ernährt, sondern die werden über Ackerflächen ernährt, Futtermittel, die eben auf Ackerflächen erzeugt werden. Wenn man den Fleischkonsum um 2/3 reduzieren würde, würde pro Kopf 1/3 weniger Treibhausgas ausgestoßen, pro Person und Jahr. Vegetarische Ernährungsweise würde zu einer Treibhausgaseinsparung um knapp die Hälfte führen, vegane Lebensweise 70%. Also es sind erhebliche Effekte, die man hier erzielen könnte. Die aktuelle Milchproduktion zu den derzeitigen Preisen in den gefragten Mengen ist nur über eine intensive Tierhaltung nötig. Möglich. Es geht ja auch um Hochleistungsrassen, die nicht über weidegebundene Haltungssysteme ernährt werden können, die auf hochintensives Futter angewiesen sind, was eben ackerbaulich erzeugt werden muss. In Europa ist es so, dass wir etwa ein Fünftel der Agrarproduktion gar nicht nutzen für die Ernährung, sondern die irgendwo entlang der Produktionskette verloren gehen, sehr häufig eben auch beim Endverbraucher ganz am Ende der Wertschöpfungskette einfach weggeworfen werden. Hier liegen erhebliche Potenziale und wir bräuchten nicht mehr Fläche, sondern wir müssten besser mit den Nahrungsmitteln umgehen, die wir tatsächlich schon produzieren und zur Verfügung haben. Insgesamt kann man sagen, es ist ein differenzierter Ansatz notwendig. Viele aktuelle, einfache, sehr plakative Aussagen und Empfehlungen greifen in meiner Sicht zu kurz, als zu sagen, nur Bio und die Probleme sind gelöst oder strikt vegan oder ausschließlich regional. Es ist bei allem was Wahres dran, aber letztlich brauchen wir eine Kombination von verschiedenen Ansätzen und man muss eben tatsächlich sich ein bisschen befassen mit dem Thema und genau hinschauen.
Landwirtschaft und Gesundheit, das Bindeglied ist unsere Ernährung, wesentlich, nicht nur, aber auch. Und Sie sehen hier die Daten von 2019, wo sozusagen hochgerechnet wurde, wie viel Chance auf gesunde Lebensjahre wir hier zu erwarten oder zu erhoffen haben. Und interessanterweise ist Österreich hier sehr schlecht eigentlich positioniert, wenn wir den Durchschnitt in der EU nehmen, vor allem wenn wir uns anschauen, wie viel gesunde Lebensjahre Menschen in Malta und Schweden zu erwarten haben. Jetzt ist die Frage, wie geht es unserem Mikrobiom? Dem müsste ja eigentlich nicht gut gehen, wenn wir so einen Anstieg von chronischen Erkrankungen zu verzeichnen haben. Und tatsächlich hier die American Academy oder Society for Microbiology spricht da in der Überschrift sehr schön von dem Verschwinden unserer ältesten Verbündeten. Warum ist das so? Ja, haben wir zu viel Hygiene in unserem Leben oder zu wenig Dreck? Da ist dann die Hygienehypothese formuliert worden, die hat man dann nicht so gut gefunden, weil Hygiene an sich eine große Errungenschaft ist. Von Schlachtkörperhygiene, Händewaschen, Kanalisation braucht man gar nicht diskutieren. Also hat man es dann eher Old Friends oder Biodiversitätshypothese genannt. Es fehlen uns unsere alten Freunde, nämlich diese meistens nicht schädlichen Mikroorganismen aus unserer Umwelt, die uns besiedeln. Und was Sie hier rechts sehen, wenn ich das nach dem Gesagten jetzt sozusagen neu framen darf, dann ist das nicht ein Kind, das Dreck frisst, sondern ein Holobiont in seinen ersten Lebensjahren, der sich hier gerade ein Software-Update holt. Da gibt es einen schönen Satz: Menschen, die biologisch angebaute Lebensmittel konsumieren, nehmen 20-60% mehr sekundäre Pflanzenstoffe zu sich. Also das sind diese ganzen Carotine, Polyphenole und so weiter. Ja. Wie kommen die jetzt in die Pflanze? Und jetzt nähern wir uns sozusagen dem systemischen Zirkel dann irgendwo. Wie kommen denn diese sekundären, also die Mikronährstoffe allgemein in die Pflanze? Nun, weil auch die Pflanze, habe ich Ihnen schon eingangs erwähnt, ein Holobiont ist und deswegen genauso wie der Mensch in seinem Metabolismus, in seiner Abwehr, in seiner Resistenz, Resilienz von einem Mikrobiom abhängig ist. Aus Pflanzen, da gibt es die ersten Publikationen dazu, die enthalten Mikro-RNA, das sind kurze RNA-Abschnitte, 20 Basen ungefähr. Die werden mit der Nahrung aufgenommen, die können, weil sie in so einem exosomalen oder exosomal-like Nanopartikel oder Nanovesikel verpackt sind, so ähnlich wie die modernen Impfstoffpräparate, sehr leicht sich mit so einer Zelle verschmelzen. Und was sie tun, ist, sie hemmen Messenger-RNA und können damit auch posttranskriptionell hier epigenetisch regulieren. Gesunder Boden, gesunde Lebensmittel, gesunder Mensch. Und die moderne, teure Wissenschaft hat uns jetzt gezeigt, das scheint wirklich so zu sein. Und es ist alles vice versa miteinander verbunden und kann nur dann verstanden werden, wenn wir Diversität im pflanzlichen Bereich, aber auch im mikrobiellen Bereich fördern und nicht zerstören. So kann die Landwirtschaft der Zukunft ausschauen. Sie ist natürlich schwieriger, sie ist schwieriger zu kontrollieren, sie ist arbeitsintensiver, aber sie folgt natürlichen Mustern. Es ist immer die Frage des Blickwinkels. Wenn Sie sagen, ja, die Biolandwirtschaft, die hat 20, 30 oder sogar 50% weniger Ertrag. Ich würde es anders sagen. Mit Doping können Sie einen doppelten Ertrag leicht erzeugen, aber auf Kosten der Nachhaltigkeit, wenn der Boden darunter leidet und das nicht für kommende Generationen gesichert ist, dass die Böden noch was hergeben.
Das Problem, das ich im Bereich der Ernährung sehe, ist immer, dass wir einen bestimmten Punkt herausgreifen und meinen beispielsweise, wir nehmen ein Element der Mesoebene, verändern das und können damit bestimmte positive Effekte erzielen. Das stimmt im ersten Moment zweifellos. Mittelfristig und langfristig sehen wir aber da gewisse Folgen, wenn wir eben nicht das gesamte System betrachten. Die Treibhausgasemissionen, Landnutzung, Wasserverbrauch neben dem Verlust der biologischen Vielfalt sind die Konsequenzen unseres aktuellen Lebensstils, was sehr wesentlich auch mit den getreidegefütterten Tieren zusammenhängt. Das heißt, sie sehen eben, stehen nicht auf der Weide, sie kriegen Kraftfutter, sie werden in einer Art und Weise ernährt, die für das Tier äußerst unbekömmlich ist, allerdings dazu führt, dass es relativ rasch an Gewicht zunehmen kann. Wir haben auf der Welt etwa 2 Milliarden übergewichtige oder fettleibige Menschen, also die ernährungsbedingten, nicht übertragbaren Erkrankungen. Sie sind der Hauptfaktor heute in unseren Gesundheitssystemen, was die finanziellen Ausgaben anbelangt. Wenn wir uns den Parallel dazu noch ansehen, wie die Nahrungsmittelgruppen in etwa verteilt sind, so kann man sehen, dass das Fleisch entsprechend der Fläche, die benötigt wird, 67% in etwa beträgt. Mögen es irgendwo 64 oder 62 oder 68% sein, aber wir sind im Bereich von über 2/3. Und für diese Art der Konsumation verwenden wir den Hauptteil der Fläche. Die österreichische deutsche Ernährungspyramide empfiehlt uns diesen Konsum, ohne dass wir vegetarisch oder vegan werden müssen, einmal um 2/3 aus rein gesundheitlichen Aspekten eben zu reduzieren. Rotes Fleisch im Zusammenhang mit Diabetes mellitus gibt es eine Untersuchung der eidgenössischen, also Schweizer Ernährungskommission, die darauf hingewiesen hat, dass eine Risikozunahme von 50 Gramm verarbeitetem Fleisch pro Tag das Risiko an Diabetes zu erkranken um 51% erhöht. Man bringt gerade Fleisch nicht in Zusammenhang mit Diabetes, aber Stichwort Entzündung, Silent Inflammation, wissen wir, dass hier direkte Zusammenhänge sehr wohl bestehen. Ziel dieser Veranstaltung war, wir haben ja auch doch einiges an Zuhörern online dabei, Ziel der Veranstaltung war, wirklich einmal zu überlegen, ob wir in der Wissenschaft oder im praktischen Bereich wirklich nur in unserer Welt leben sollten oder ob wir nicht uns überlegen könnten, hier eine bessere Arbeit gemeinsam zu finden, aus sehr unterschiedlichen Disziplinen.